Radio Dreieckland. Die Nachrichten. Tod im Flugzeug.
Ein neues Gutachten rückt den Tod des Flüchtlings Kola Bankole in ein anderes Licht. Das berichtet die Junge Welt von gestern. Im August 1994 starb Bankole beim vierten Versuch, ihn abzuschieben. Mehrfach hatte er sich vorher gegen die Abschiebung zur Wehr gesetzt. Deshalb wurde er von Bundesgrenzschutzbeamten an den Flugzeugsitz gefesselt. Sein Kopf wurde mit einem Knebelgurt gegen die Kopfstütze gezerrt. Da sich Bankole wieder zur Wehr setzte, bekam er vom Frankfurter Flughafenarzt eine Beruhigungsspritze. Kurz darauf war er tot. Die rheinland-pfälzische Landesregierung und die Polizeigewerkschaft sprachen die beteiligten Beamten später von jeder Schuld am Tode Bankoles frei. Ihr Verhalten sei jederzeit rechtsstaatlich und angemessen gewesen. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Verantwortung der Polizeibeamten. Dem entsprach der Obduktionsbericht. Der Zustand von Bankoles Herz sei dazu geeignet gewesen, den plötzlichen Tod aus natürlicher innerer Ursache herbeizuführen. Er habe ein krankhaft vergrößertes Herz gehabt. Im Klartext, der Flüchtling wäre auch ohne Zutun der Beamten gestorben. Das Gutachten des Mannheimer Professors Jens-Peter Striebel kommt nun aber zu einem ganz anderen Ergebnis. Ohne den Knebel und bei geringerem Druck auf seinen Brustkorb wäre Bankole mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gestorben. Selbst den Herzstillstand hätte er überleben können, wenn der Flughafenarzt rechtzeitig gehandelt hätte. Der Rechtsanwalt Michael Juncker vertritt Bankoles Bruder vor Gericht. Die Konsequenz aus dem neuen Gutachten ist für ihn klar. Der Arzt und die BGS-Beamten müssen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden.
Beschäftigte bei der Arbeit behindert.
Die Gefeuerten bei der Firma Möbelum in Freiburg lassen sich nicht unterkriegen. Heute um 9 Uhr hoffen sie vom Amtsgericht in Freiburg eine einstweilige Verfügung auf Weiterbeschäftigung zu erhalten. Insgesamt kam es in den vergangenen Wochen zu 6 Entlassungen bei der Möbelfirma. Der Grund? Die Gründung eines Betriebsrates. So sehen es die gefeuerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Konzernleitung versucht, die Entlassungen in ein anderes Licht zu rücken. Von rein betriebsbedingten Kündigungen ist hier die Rede. Ein Zusammenhang mit der Gründung des Betriebsrates wird weit weggewiesen. Trotzdem ist die zeitliche Nähe zwischen Entlassungen und den Plänen der Belegschaft, einen Betriebsrat zu gründen, auffällig. Die 6 Beschäftigten wurden gefeuert, nachdem die Konzernleitung von den Vorbereitungen zur Betriebsratsgründung erfahren hatte. Die Kündigungen sind mit sofortiger Freistellung von der Arbeit verbunden. 2 der Gekündigten erhielten zusätzlich Hausverbot. Die aufmüpfigen Kolleginnen und Kollegen sollen von den anderen Beschäftigten ferngehalten werden. Die noch beschäftigten Kolleginnen und Kollegen verhielten sich jedoch trotzdem einig und solidarisch. Auf einer Betriebsratsversammlung forderten sie die Rücknahme der Kündigung. Gleichzeitig wählten sie die 6 Gekündigten zum Wahlvorstand. Der ganze Wirbel dürfte der Konzernleitung äußerst unangenehm sein. In allen 11 Filialen von Möbelum gibt es nämlich keinen Betriebsrat. Vielmehr wird betriebsintern stattdessen das fortschrittliche Alternativmodell der Mitbestimmung gerühmt. Dies sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offenbar anders. Schon im Herbst 1994 versuchten sie, einen Betriebsrat zu gründen. Damals ging die Konzernleitung massiv dagegen vor. Bei dem ersten Versuch, einen Betriebsrat zu gründen, wurde 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Aufhebung der Arbeitsverträge angeboten. Die Methoden des Geschäftsführers Feldhaus wurden seinerzeit als Einschüchterungsversuche von der Belegschaft bewertet. Heute nun wird das Gericht zu klären haben, ob die Gekündigten weiter beschäftigt werden müssen.
Berlin hat gewählt.
Am vergangenen Sonntag haben in Berlin Wahlen zum Landtag. Bundestag stattgefunden. Dabei hat die in Berlin regierende Koalition aus CDU und SPD Verluste erlitten. Die Oppositionsparteien Bündnis 90 Die Grünen und PDS konnten Gewinne verbuchen. Die FDP scheiterte an der 5%-Hürde. Die Wahlergebnisse im Einzelnen. Die CDU fiel von bislang ca. 40 auf nun ca. 37% der Stimmen. Die SPD fiel von bislang rund 30 auf nun rund 25% der Stimmen. Dies ist das schlechteste Ergebnis der SPD seit 1945. Bündnis 90 Die Grünen erhielt rund 14%, das sind ca. 5% mehr als bei der letzten Wahl. Die PDS kam in Ost-Berlin auf über 33%, in West-Berlin auf ca. 2%, insgesamt auf rund 14% der Stimmen. Das sind ca. 4% mehr als bei der letzten Wahl. Die PDS ist damit in Ost-Berlin stärkste Partei. Die FDP erhielt ca. 3% und ist damit draußen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 70%. Letztlich dürfte es sich an den Machtverhältnissen im Berliner Abgeordnetenhaus jedoch nicht allzu viel ändern. CDU und SPD stellen wieder die Regierung. Sie repräsentieren knapp 1 Million Wählerinnen. PDS und Bündnis 90 Die Grünen sitzen auf der Oppositionsbank. Sie vertreten je etwa 300.000 Wählerinnen. Etwa 700.000 Wahlberechtigte gingen nicht zur Wahl und sind im Parlament nicht vertreten. Fazit: rund 2 Drittel der Berlinerinnen haben nicht CDU oder SPD gewählt. Dennoch stellen diese beiden Parteien die Regierung. So funktioniert Demokratie in Berlin.
Fixerstäble.
Um die Drogensituation in Freiburg ging es gestern Abend im Strandcafé. Zu Gast war Urban Weber vom Verein für integrative Drogenhilfe aus Frankfurt. Er berichtete über Erfahrungen mit einem Kontaktcafé und einem Druckraum in Frankfurt. In Frankfurt gibt es seit einiger Zeit Aufenthaltsmöglichkeiten für Drogenkonsumentinnen und Konsumenten. Dabei dient das Kontaktcafé als Treffpunkt und Aufenthaltsraum. Zusätzlich gibt es hier Lebensmittel, HIV-Vorsorge und Beratung durch SozialarbeiterInnen. Der Druckraum, auch Fixerstübli genannt, bietet die Möglichkeit, die mitgebrachten Drogen unter sterilen Bedingungen zu konsumieren. Dealen ist in beiden Einrichtungen untersagt. Was in Frankfurt geht, könnte auch in Freiburg machbar sein. Der Arbeitskreis Projektentwicklung des Freiburger Mietshäuser-Syndikats legte bereits Mitte Oktober konkrete Pläne für die Stadt Freiburg vor. In der Sedernstraße 21 sehen Sie ein geeignetes Haus für dieses integrative Drogenhilfeprojekt. Das Mietshäuser-Syndikat fordert den Freiburger Gemeinderat auf, sich der Diskussion um das Haus Sedernstraße 21 zu stellen und dem Hauskonzept zuzustimmen. Mehr zum gestrigen Abend in einem Interview mit Urban und Astrid aus Frankfurt im Verlauf des Morgenradios.
Das Wetter. Ja, und heute soll's zuerst ein kleines bisschen neblig sein und nach dieser tollen sternenklaren Nacht soll es dementsprechendes Wetter geben. Sonnig.